Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Aus, vorbei, die längste Skisprungsaison der Geschichte ist beendet. Heute ein letztes Mal blicken wir klassisch auf das sportliche Geschehen am Wochenende zurück. Wir schauen nach Planica, wo das Finale dieser Weltcup-Saison stattgefunden hat. Wir, das sind, wie schon in der vergangenen Woche, die liebe Uli Gräßler. Hi Uli, ich grüße dich.
Hallo zusammen.
Und unser Mann in Planica, Louis Holuch. Hi Louis.
Hallo zusammen.
So, Louis, wir haben dich mal wieder losgeschickt. Ja, du wolltest natürlich überhaupt nicht, aber die Uli und ich haben gesagt, wir wollen uns nicht so groß jetzt vorbereiten auf die Sendung. Lass mal den Holuch bisschen was arbeiten. Und haben wir gesagt, Louis, du setzt dich jetzt ins Auto, fährst nach Planica und bringst uns Geschichten mit. Wie ja. War es denn, mein Lieber? Am Fernsehen hat's schon wirklich so nach Abschiedsparty, Abschlussparty ausgeschaut. War das Gefühl vor Ort denn genauso?
Ja, muss man tatsächlich sagen. Also es hatte wirklich was von Abriss-Skispringen sozusagen. Also irgendwie so ein bisschen, weil man trifft sich noch ein letztes Mal, bevor es dann für alle in die Ferien geht. War ein cooles Erlebnis. Wieder sehr viele schöne Momente mitgenommen, sehr viele Leute kennengelernt, wieder getroffen und ja, so kann man die Saison mal beenden, würde ich sagen.
Genau, Dauerthema hier war WM Planica, ach die Stimmung. Und jetzt sehen wir wieder das Saisonfinale und war die Stimmung genauso, wie wir es uns bei der WM eigentlich erhofft hatten. Mhm. Warum ist sie denn jedes Mal zum Saisonfinale so gut im Vergleich jetzt zu dem, was wir bei der WM gesehen haben? Was sind denn da die Unterschiede?
Naja, zum einen ist der Stellenwert, den das Ding für die Slowenen hat, ein anderer. Also mir hat ja jemand am Wochenende gesagt, ja, so wie die Norweger mit Ski auf die Welt geboren werden, so werden die Slowenen mit Planica auf die Welt geboren. Das heißt, jede Familie ist an mindestens einem Tag mal irgendwie da, so gefühlt zumindest. Und vor allem der Samstag ist natürlich echt ein Nationalfeiertag dort, gerade mit dem Teamspringen dann auch. Das hat schon immer seine Besonderheit. Und natürlich sind die Bedingungen grundsätzlich andere. Also du weißt, was du wettertechnisch zu erwarten hast. Du weißt, was du zu erwarten hast, was die Ticketpreise angeht. Es ist alles ein bisschen planbarer und kalkulierbarer. Und das ist ein Riesenunterschied. Wer gleich mal sagen muss, so ein bisschen WM-Flair hat man schon noch gespürt, weil noch sehr viel von der Infrastruktur da gewesen ist. Also zum Beispiel das Pressezentrum von der WM war jetzt auch das, was wir hatten. Spoiler, fand ich nicht gut. Also das fand ich sehr schlecht gelöst. Und ansonsten stand auch noch sehr viel drumherum an Infrastruktur. Also ganz viele Schilder, ganz teilweise die Tribünen auch noch und die Korridore und Wege waren so die gleichen. Aber natürlich, ja, es ist einfach dieser feste Termin, Saisonende, Skifliegen, Party und da gehen die Leute hin, weil sie wissen, was sie bekommen. So.
Mhm. Aber ich verstehe es nicht. Also wieso hat die WM nicht diesen? Hast du da mit Leuten sprechen können, die vielleicht auch so ein bisschen Vergleiche gezogen haben? Weil Saisonfinale, ja, schön und gut, hast du aber jedes Jahr Stellenwert. Ich glaube, es wird sich keiner auf den Briefkopf schreiben, dritter Platz, Skifliegen am Samstagvormittag, Planica 2023. Aber wenn ich eine Bronzemedaille bei der WM gewinne, die habe ich mein Leben lang so gefühlt. Also ich hast du mit Leuten sprechen können? Weil ich steige nicht so ganz dahinter, dass das Saisonfinale, das immer stattfindet, einen höheren Stellenwert hat als die Weltmeisterschaft, die noch nie in Planica war und vielleicht erst die nächsten 20, 30 Jahre, keine Ahnung, erst wieder dort sein wird.
Naja, es ist, also einerseits muss man sagen, die Strahlkraft von diesem Begriff Skifliegen und von der Schanze ist nochmal eine andere. Mhm. Von der WM. Also aus Zuschauerperspektive ist das ein Faktor. Jetzt sagen wir mal, Leute, die in der Gastronomie arbeiten oder Hotellerie, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, für sie war die WM jetzt gar nicht so schlecht, wie sie geredet wurde.
Okay.
Also es war wohl schon ganz gut besucht, nur halt nicht von den Slowenen. Und das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt innerhalb des Landes, die gesagt haben, sie haben sich nicht mitgenommen gefühlt, was vor allem damit auch zu tun hatte, was ich aber auch nicht wusste, dass das Ding gar nicht wirklich vom slowenischen Verband und slowenischen Firmen vermarktet worden ist, sondern von ausländischen Firmen. Das heißt, deren Zielgruppe war es, die Leute aus dem Ausland herzuholen. Und die haben die Slowenen halt links liegen lassen, was natürlich auch erklärt, warum die Ticketpreise so hoch waren. Das waren ja keine slowenischen Standards, sondern mitteleuropäische bis skandinavische. Und da hat man halt die Rechnung ohne seine Landsleute gemacht. Und das nehmen die schon übel bislang, muss man wirklich sagen. Also da ist auch so ein kleines Trauma entstanden, was man sicherlich auch erstmal noch verarbeiten muss.
Okay, cool. Danke für die Einblicke. Ich glaube, das macht jetzt auch die Dauerthematik Zuschauer in Planitzer. Hatten wir ja auch in den Flops mit dabei in der letzten Woche. Hört da nochmal rein. Da haben wir auf die Saison der Damen zurückgeblickt. Haben wir das, glaube ich, jetzt so ein bisschen rund gemacht. Ja, rund ist jetzt am Ende auch die Saison. Und wenn wir eine ehemalige Athletin hier haben, Uli, will ich mit dir mal sprechen. Dieses Saisonende, letzter Weltcup. Ist das für die Athleten auch was Besonderes oder ist man noch so im Tunnel und spult das Standardprogramm, das man den ganzen Winter abgespult hat, auch am letzten Weltcup ab oder geht man doch auch im Kopf irgendwie anders an diese Sache ran?
Nein, ich denke, der größte Teil geht schon daran, man ist einfach noch im Weltcup drinne in der Saison. Man nimmt das natürlich noch professionell mit. Es kommt natürlich auch darauf an, wie demjenigen es gerade ergeht. Man hat ja gesehen, bei manchen hätte die Saison jetzt noch 2 Monate gehen können. Die haben sich in der Raw Air entwickelt, muss ich sagen, und haben zum Skifliegen weitergemacht. Also ich glaube, da wären gerne manche noch weitergesprungen. Und andere wiederum, die waren, glaube ich, froh, dass jetzt endlich der Deckel drauf gemacht wird. Es war ja schon eine verdammt lange Saison. Es war ja auch nicht mehr so wirklich Spannung da. Der Gesamtweltcup war entschieden, Gesamtweltcup-Team. Das Einzige war noch der Skiflug-Weltcup, wo es ja dann doch, naja, Überraschung würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber wo es doch eine kleine Änderung gab. Wir kommen ja nachher drauf zu sprechen, was noch sehr emotional dann wurde, die Gesamtweltcup-Siegerehrung, dank eines Landsmanns. Da will ich aber nicht zu viel vorwegnehmen. Und ich denke, viele sind aber trotzdem froh, dann jetzt erstmal Schluss zu haben, also bis 1., 2. April rein. Man hatte schon nach der Raw Air, oh, das Finnland, muss das jetzt eigentlich sein, ja, ohne Finnland zu nahe treten wollen. Aber ich glaube, es wären auch viele nicht böse drum gewesen, wenn sie einfach direkt nach Planitza gereist wären. Und ich denke, viele werden jetzt durchatmen, aber es hat sich schon auch ein bisschen verändert alles. Ich weiß noch, das war vor, wo ich gesprungen bin, vor 10, 15 Jahren, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, da hat man wirklich Saisonende gehabt und hatte eigentlich mal seit einem Monat seine Ruhe und eben gesprungen ist auch noch mal viel länger, bis meistens Juni. Ich habe schon mitbekommen, dass viele jetzt auch nach so einem Weltcup-Saisonende dann doch noch mal Krafttests machen. Wie ist die Ausgangssituation? Wo steigere ich mich? Klar, es gibt, glaube ich, die B-Kader-Leute, die jetzt schon wieder trainieren, weil denen ihre Saison schon ein bisschen vorweg zu Ende war. Ich denke, das wird auch sehr individuell und ich weiß jetzt auch nicht direkt, wie es die Deutschen machen. Ich denke mal, eine Woche werden sie jetzt schon erstmal freikriegen, aber es hat sich schon sehr verändert, muss ich sagen. Und dass die dann meistens eher dann irgendwann in der Saison nochmal freikriegen, das macht natürlich auch jeder anders. Ich denke, für meinen Teil ist es schon schön, wenn man dann einfach mal was anderes sehen kann. Ich bin ja persönlich dann immer gleich weggeflogen, soweit es ging, weil die Sportler haben ja auch noch andere Verpflichtungen, ne? Viele sind noch eine Ausbildung oder müssen, weil sie beim Zoll, bei der Bundeswehr, bei der Bundespolizei angestellt sind. Manche studieren ja, die schreiben jetzt vielleicht gerade noch ihre Abschlussprüfung, weil wann möchte man es sonst machen? Also das darf man schon nicht unterschätzen. Viele haben natürlich auch schon Familie, die wollen natürlich auch jetzt endlich, sage ich mal, ihren Mann, Papa zu Hause haben. Ja, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt und ich denke, viele sind trotzdem erstmal froh, jetzt durchzuschnaufen und dann, klar, der eine, der jetzt, wo es gut lief, der hätte noch springen können, der andere sagt, oh, jetzt kann ich einen Deckel drauf machen und jetzt fange ich einfach von neu an im Juni.
Genau, solche Töne waren ja auch zu hören. Wie lange dauert es denn, bis sich das Ganze auch im Kopf dann so ein bisschen beruhigt? Ist das im Endeffekt, du machst den letzten Sprung, dann gibt's Abschiedsfeier, du wachst am nächsten Morgen auf und denkst, okay, cool, ich bin jetzt im Relax-Modus angekommen oder braucht's ein paar Tage, bis es sich dann auch im Kopf festsetzt? So, der große Wettkampf, Weltcup-Druck ist jetzt erstmal weg.
Ich muss sagen, es hat sich schon immer komisch angefühlt, gerade wenn man eine sehr gute Saison hatte. Ne? Man war ja auch, sag ich mal, 24 Stunden 7 mit seinem Team unterwegs, hatte jedes Wochenende genau den Fokus, wo es jetzt wieder hingeht. Das ist auch manchmal so ein Gefühl der Leere. Ich glaube, das werden einige Sportler auch sagen. Das fühlt sich schon auch erstmal komisch an, ne? Weil ich meine, man war jetzt 4, 5 Monate jedes Wochenende Dauerspringen. Ja, das ist bestimmt erstmal für andere fängt jetzt die Arbeit richtig erst an. Ich denke, die jetzt Pressetermine haben, werden zu der Show eingeladen, zu dem Fernsehtermin, dort empfangen, hier empfangen, weil es ist ja nie Zeit für sowas, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Da muss man das selber erstmal alles sacken lassen. Ich meine, das ist ja auch, hatte ich ja auch schon mal angesprochen, was jetzt auch Social Media angeht. Das war ja vor 10 Jahren auch noch nicht so extrem. Also da haben, glaube ich, manche schon gut zu tun. Aber ich denke, für viele wird es auch so wie so eine Leere sich anfühlen und erstmal ein ganz komisches Gefühl sein. Das beschreiben ja auch zum Beispiel welche, die jetzt, was weiß ich, Konzerte geben, die dann im Hotel keine Ruhe finden. Und so wird es auch den Sportlern erstmal gehen. Jetzt sagt man erstmal Tschüss, vielleicht auch für 4 Wochen, auch vom Team, was man jetzt die ganze Zeit gesehen hat. Ich glaube, da gibt es ja auch echt ehrliche Interviews mittlerweile, die das dann ja auch wirklich beschreiben, wo man dann erstmal vielleicht auch so ein kleines Loch fällt.
Ich habe jetzt auch eigentlich 6 Monate durchgearbeitet und habe jetzt tatsächlich über einen Monat frei, bin aber Montag aufgewacht und war im klassischen Modus so, was muss ich jetzt vorbereiten für diese Woche? Wann kommt welcher Artikel online? Wann muss ich welchen Zeitplan veröffentlichen? Stehen Interviews an? Wie plane ich das Wochenende mit Live-Ticker und so weiter? Bis ich dann so nach 10 Minuten gemerkt habe, die Saison ist vorbei. So. Also selbst Leute, die nicht aktiv dabei sind, sind ja total in dem Modus drinnen. Also du hast es sehr, sehr schön geschildert, Uli, dass das, glaube ich, nur menschlich und ganz normal ist, dass nach einer langen, stressigen Phase das nur bei ganz wenigen so geht, dass sie auf Knopfdruck im Endeffekt umschalten können. Gut, liebe Leute, danke. Das war so ein bisschen Hintergrund. Jetzt wollen wir sportlich reingehen und Standardfrage, diesmal ein bisschen später in der Sendung. Wie hat euch denn dieses letzte Weltcup-Wochenende sportlich gefallen? Lieber Luis.
Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich eine 7 geben. Besonders das Abschlussfliegen hat mir sehr gut gefallen. Das war für mich einer der besten Wettkämpfe in der Saison. Das Teamfliegen fand ich auch ganz okay, weil es ja doch noch einen unerwarteten Plot-Twist gab. Was mir nicht gefallen hat, war das erste Einzel, was sie ja nachgeholt haben. Boah, also da haben wir dann gedacht, oh Gott, jetzt kommt gleich noch das Teamfliegen. Wie soll das werden, wenn das Einzel schon so zäh wurde? Deswegen gibt es da auf jeden Fall Abzüge in der B-Note. Aber unterm Strich, ich glaube, Planitzer Skifliegen hat noch nie enttäuscht und so war es diesmal auch.
Genau, Uli auch nicht enttäuscht worden? Fragezeichen.
Ja, man kann ja fast sagen, das Beste zum Schluss. Und so war es ja auch. Und das behält man ja in Erinnerung, dass die vielen schönen weiten Flüge, man hat ja auch gesehen, wie die einzelnen Athleten sich besonders nochmal gefreut haben, auch im zweiten Durchgang, weil da echt viele nochmal weit geflogen sind. Ich glaube, manche haben auch nochmal ihre persönliche Bestleistung verbessert, beziehungsweise waren wieder nah dran. Und ich denke, es war für die meisten Athleten dann doch ein sehr schöner Abschluss. Und das bleibt erstmal hängen. Und sonst muss ich auch Luis einfach recht geben. Ich würde mich jetzt nur wiederholen. Ja, 7 bis 8, würde ich sagen.
Gehe ich mit. Ich kann nachvollziehen. Also normales Weltcup-Wochenende, da hätte ich gesagt, Leute, dann fällt halt mal ein Springen aus, ist eine Freiluftsportart, lasst es nicht auf Teufel komm raus, zwanghaft in einem Durchgang da was durchdrücken. Aber es ging noch um den Skiflug-Weltcup, der ist eh ohnehin sehr, sehr klein. Also du hast nicht viele Wettbewerbe in diesem Skiflug-Weltcup. Deswegen habe ich es nachvollziehen können, dass man sagt, Freitag fällt aus, machen wir Montag in einem Durchgang das Ding vorne weg. Allein weil du so wenig Möglichkeiten hast in dem Wettbewerb. Bist du anderer Meinung,
Nein, nein, nein,
Luis?
dass man das so macht, sehe ich komplett genauso. Nur die Art und Weise hat mir wieder nicht gefallen, weil ich bin, jetzt muss ich mir überlegen, um für 2 Uhr war der Probedurchgang angesetzt und ich bin um 1 Richtung Planitza aufgebrochen
Am
und es hat
Freitag.
am Freitag, genau. Und es hat arg gezogen. Wir kamen an die Schanze und dachten so, wie soll hier heute Ski gesprungen werden? Also das Erste, was du dann siehst, sind die Fahnen, die oben auf den Tribünen wehen. Und die wehten so gefühlt in alle Richtungen und da wusstest du schon so, okay, ja, und dass man dann auch erst so hinterher mit der Sprache rausrückt, wie denn eigentlich das Zeitfenster aussieht, wann der letzte mögliche Start ist und sich dann teilweise auch noch widerspricht, das hat mir wieder nicht gefallen und du hast es auch anhand der Zuschauer gemerkt, so, die sind dann irgendwann von den Plätzen einfach weg, haben sich in die, ja, Party-Areas quasi bewegt und haben sich damit sich selbst beschäftigt. Also ich stelle jetzt mal die provokante These auf, es hätte gar keinen mehr gejuckt, wenn da noch geflogen wäre, so, weil die Leute irgendwann den Kaffee einfach auf hatten, so. Und das finde ich, so geht man mit den Leuten nicht um. Das hat mir auch nicht gefallen.
Ja.
Und ich sag mal, gerade weil es ja auch das letzte Weltcup-Wochenende ist, muss man denn wirklich noch was riskieren, dass sich vielleicht doch noch der ein oder andere Athlet verletzt? Die Saison ist gelaufen. Muss man das dann wirklich irgendwo gefühlt durchprügeln, sage ich jetzt mal? Und im Endeffekt war es ja noch spannend im Skiflug-Weltcup. Ich denke mal, der Arvo hat jetzt das nicht an dem Tag verloren. Das hat er eindeutig am Sonntag hergegeben. Aber vielleicht hat es auch schon was mit ihm gemacht, gerade die lange Wartezeit am Freitag. Und wie gesagt, haben wir ja schon ein paar Mal, die Saison war lang, gerade auch für einen, der ganz vorne alles dominiert hat. Ich glaube, der war dann auch einfach froh. Und Skifliegen kostet ja auch nochmal ganz, ganz anders Energie. Man ist ja nochmal ganz, ganz anders angespannt als jetzt, sage ich mal, auf einer, für die eine Normalschanze mit einer 120er, wo sie springen. Und wenn man dann auch schon weiß, Samstag ist, die sind die Bedingungen schwierig, das tut sich ja beim Skifliegen, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn ich es nicht gemacht habe, alles nochmal verdoppeln von der Anspannung. Und ich weiß nicht, ob man es da unbedingt riskieren muss oder dass man nicht sagt, jetzt macht man erstmal das Teamspringen und dann schauen wir mal weiter. Oder macht Sonntag zwei Wettbewerbe, wenn die Wetterprognose das hergegeben hätte. Also ich bin eigentlich eher der Meinung, gerade weil es das letzte Weltcup-Wochenende war, muss man doch nicht noch was riskieren, dass vielleicht ein Athlet dann vielleicht schon wieder für komplett nächste Saison ausfällt.
Ist ja, glaube ich, vom Rhythmus her auch schwierig, oder? Wenn Wettkampf und Qualifikation und so weiter eigentlich für einen späten Nachmittag angesetzt ist und am nächsten Tag heißt es dann plötzlich 8:45 Uhr oder wann war es?
Ja.
8:45 Uhr, glaube ich, fangen wir mit dem Wettkampf an. Ist, glaube ich, Uli, man hat doch auch Rhythmus, Rituale, normale Abläufe, stört doch, oder? Wenn das so durcheinander gebracht wird vom zeitlichen Rhythmus her.
Ich glaube, die Wettkämpfe sind ja immer mal unterschiedlich angesetzt. Aber wir waren ja auch schon im Planitzer auf der 120er. Das war damals 2014 und ich glaube, wir hatten auch schon 8:30 oder so. Ich glaube, Probe oder sogar noch eher 8:30 war Wettkampf angesagt. Man muss auch mal überlegen, was das bedeutet. Man steht dann wirklich um 5:30 auf
Ja.
und das am Ende der Saison und dann zum Skifliegen. Das macht schon was mit ein. Und gerade weil sie ja Freitag das so lange hinausgezögert hat, das meine ich ja, man ist angespannt, man kommt trotzdem erst spät ins Hotel zurück. Dann hat man doch noch Physiotherapie, bereitet sich nach. Und da glaube ich, wäre es gegenüber den Athleten schon fair gewesen. Pass auf, wir canceln das jetzt. Spätestens um 2, weil dann hat jeder noch Zeit, sich für den nächsten Tag vorzubereiten, gerade weil es ja so früh losgeht. Und das ist schon, also wenn um 9 Wettkampf losgeht, da ist man schon sehr früh wach.
Glaube ich dir. Ja, aber gut, wir kennen es auch von anderen Wettbewerben. Wann war es, Luis? Vor 2 Jahren, als Tournee in Innsbruck war und ich euch schon geschrieben habe, als ich in
Ja.
Innsbruck unten angekommen bin, so, hier wird heute nichts stattfinden. Und sie uns dann oben trotzdem haben warten lassen. Dann hieß es ja, in 10 Minuten geht's los und ich schaue nach draußen und denke so, bin ich gerade an einem anderen Ort als ihr? Also ist jetzt nichts, was außergewöhnlich neu war, sondern kommt halt immer wieder vor. Und gut, man versucht halt trotzdem irgendwie zwanghaft dran festzuhalten. So, jetzt endgültig sportlich. Wir haben einen Skiflug-Weltcup-Sieger und einen Planitzer 7. Da werden alle Sprünge aus Planitzer zusammengerechnet. Und meiner Meinung nach ein höchst verdienter Sieger, der echt richtig stark war an diesem Wochenende und mir eigentlich schon, Uli, du hast gesagt, diesen Flow Raw Air, da hat er das Ding aufgenommen und ich glaube, du hast gesagt, es gibt bestimmt welche, die würden jetzt noch gerne weiterspringen. Glaube, Stefan Kraft zählt dazu, weil der war absolut in der Bombenform dieses ganze Wochenende. Er hat den Skiflug-Weltcup jetzt gewonnen. War er für dich, Uli, der beste Flieger in dieser Saison?
Jein, ich sage mal, der Stefan Kraft hat auch bestätigt, dass er auf jeden Fall skifliegen kann. Ich glaube, er hat das jetzt zum dritten Mal schon gewonnen. Seine Saison war ja auch stabil irgendwo, aber auch irgendwo durchwachsen, weil er eben nicht ganz vorne dabei war, wie er es eben für sich kennt. Da muss ich auch sagen, Raw Air, das war ja so ein krasser Fight zwischen den beiden, hat er aber auch nicht für sich entscheiden können. Jetzt halt einfach mal Harvo ein bisschen federn lassen und das hat der Stefan Kraft eiskalt genutzt. Ich denke auch, wäre dieser Ausrutscher, sage ich mal, nicht passiert am Sonntag beim Harbour, dann wäre es auch wieder sehr eng geworden, weil er hat ja trotzdem noch gezeigt, wenn der Sprung funktioniert, springt er auch wieder ganz, ganz weit vorne mit. Und ich denke, für den Stefan Kraft war es so ein kleines, sage ich mal, Trostpflaster für die Saison, weil die WM ist ja auch nicht so verlaufen, wie er sich erhofft hat, wo er nah dran war am ganz großen Coup wieder. Ich denke mal, deswegen war es für ihn persönlich ein schöner Saisonabschluss. Ist ja auch noch Zweiter im Gesamtweltcup geworden. Insgesamt denke ich trotzdem, war gerade auch wieder Haukanoid, die anderen Skifliegen gewonnen hat, trotzdem für mich der eigentlich der bessere Flieger, muss ich ehrlich sagen.
Luis, gehst du mit Uli?
Ja, schon, weil ich auch irgendwie so dieses diesen Eindruck nicht loswerde, dass er schon sehr davon profitiert, dass Vikersund halt wirklich 1:1 auf seinen Sprung passt. Also es gibt, glaube ich, keinen Skispringer, Skiflieger, der auf der Schanze so gut zurechtkommt wie er. Und da schätze ich Granerüd noch ein bisschen vielseitiger ein, was so das reine Fliegerische angeht. Aber so unterm Strich finde ich auch, hat der Krafti sich das auch verdient. Geht jetzt nochmal mit einem netten Sümmchen an Preisgeld nach Hause aus dieser Planitzer 7-Sonderwertung. Und von daher haben beide dann so ein Stück von dem Kuchen, von dem großen Kuchen abbekommen.
Ja, sie haben es insgesamt ganz charmant aufgeteilt, die Herren, in dieser Saison. Ja, Granerüd, Gesamtweltcup-Tournee, dann die Medaillen bei der WM haben andere abgegriffen, Giroir oder Timi Seitz, jetzt Stefan Kraft darf den Skiflug-Weltcup mit nach Hause nehmen. Also, das haben sie ganz ordentlich gemacht. Ich gehe schon auch mit bei euch beiden. Wer mir jetzt in den Einzelleistungen am besten aber gefallen hat, also Vaslanišek. Ich weiß nicht mehr genau, welche es waren, aber es waren zwei Flüge dabei. Also, wenn man sie zeichnen müsste für ein Museum, dann hätte ich diese Flüge gezeichnet. Die waren wunderschön. Er hat, glaube ich, in einem Sprung viermal die 20, einmal die 19,5 bekommen, richtig?
Ja, am Samstag im ersten Durchgang.
Ja, und wenn ich das gesehen habe, da ist mein Herz aufgegangen. Also
Ja.
stilistisch war das State of the Art, oder?
Da sind, glaube ich, schon die ersten Drohbriefe an den japanischen Kampfrichter rausgegangen, weil er die 20 nicht gezogen hat. Also das hat wirklich keiner verstanden. Und der zweite, wo man ja so dachte, okay, jetzt holt er sich das Ding, der war ja auch sehr schön. Da hat er dreimal die 20 bekommen. Wahrscheinlich sind das genau die beiden Flüge, die du auch meintest, Tobi.
Ja, genau. Ich habe übrigens vorgestern Nacht geträumt von einem Flug von Timi Seitz, da hat er fünfmal die 20 bekommen. Also so durch bin ich inzwischen schon, dass ich von diesen Sachen im Endeffekt auch träume. Ja, Ergebnis am Freitag. Stefan Kraft gewinnt 5,8 Punkte vor Angela Niszek und ja, Piotr Żuła wird Dritter, Halvor Ignegranerud Vierter. Also aus Piotr Żuła müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Bin ich nicht schlau geworden. So sah es oben und ich dachte, okay, gut, er springt jetzt aufs Podest oder wird 25. Also war komplett wechselhaft, aber das kann in so einem Wettkampf, Wettbewerb dann immer passieren und vorkommen. Dann sind wir am Nachmittag, was heißt am Nachmittag?
Ja.
Macht der Gewohnheit, wir sind dann im Teamspringen, das eben am Samstag auch stattgefunden hatte. Und ich schreibe ja meine Artikel, die dann veröffentlicht werden. Fange ich schon mal an, so ein bisschen, wenn dann Halbzeit ist, hat man ja ein bisschen Zeit, da fange ich immer schon so ein bisschen an vorzuschreiben. Und was meint ihr, wen ich da als Sieger geschrieben hatte, so in meinem ersten Entwurf, Uli?
Jetzt ist das Team springen.
Ne?
Ach, eindeutig Österreich. Nein,
Ja.
natürlich Slowenien. Also,
Richtig, richtig.
ja, das war schon.
Österreich gewinnt vor Slowenien und Norwegen. Und ja, Angela Niszek, gerade habe ich noch geschwärmt von ihm. Es ist im letzten Sprung nochmal gekippt. Hättest du es für möglich gehalten, dass Kraft über 20 Punkte auf diesen Lanišek aufholt? Eigentlich nicht, oder?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Und gerade auch, sage ich mal, dieser Wackelkandidat im slowenischen Team, der hat ja auch alles bewiesen, aber irgendwie ist das, glaube ich, ein bisschen der Fluch der Slowenen. War ja bei der WM auch schon so, wo man dachte, Mixteam, heute gewinnt es. Da hat nicht er die Nerven gelassen, aber immer Klinic. Irgendwie haben die da so ein bisschen Fluch. Das Einzige Mal, wo es richtig hingezimmert haben, war halt entscheidend beim Teamwettbewerb auf der Normalschanze, also auf der Großschanze. Ja, aber dass er das nochmal hergibt, also ich glaube, Bedingungen waren es jetzt auch nicht. Es war einfach ein durchschnittlicher Flug von ihm auf trotzdem hohem Niveau. Ja, Kraft, die war halt, muss man auch erstmal schlagen, aber dass sich das, also man hat ja auch gesehen, die Stimmung, die haben ja alle eigentlich nur noch drauf gewartet, jetzt kommen die Tröten raus, jetzt machen sie Party,
Ja,
weil
ja.
jetzt gewinnen sie. Und das war ja wirklich so ein bisschen Trauerstimmung. Also Luis kann es vielleicht noch besser beschreiben, aber irgendwie die Bilder im Fernsehen, das war wie, als wenn sie jetzt, keine Ahnung, sonst was verloren hätten. Luis.
Schockstarre würde ich es nennen.
Okay.
Schockstarre, weil es haben sich alle drauf eingestellt, so ja, fertig machen zum Jubeln, so nach dem Motto. Und ich war mir aber schon, also ich musste gar nicht aufs Ergebnis warten, sondern ich war mir in dem Moment sicher, wo Lanišek gelandet war, obwohl es ja keine grüne Linie gab für uns vor Ort, war ich mir sicher, das reicht nicht. Habe ich auch sofort zu den Kollegen gesagt, die um mich herum standen. Und dann war es auf einmal doch sehr, sehr ruhig in einem Tal, was ja sonst sehr gerne laut wird an so einem Wochenende. Mich hat es sofort so ein bisschen daran erinnert, wie damals, als Juri Tepisch Peter Priots im Kampf gegen Severin Freund den Gesamtweltcup weggeschnappt hat. Genau so eine Stimmung war da. Dann alle so, ah nee, jetzt reicht's ja doch nicht, verdammt. So ein Moment war das. Hatte so ein leichtes Déjà-vu.
Ja, spannend, auch da die Eindrücke von vor Ort zu hören. Also Daniel Čofenik, Michael Heiberg, Jan Hörl, Stefan Kraft gewinnen vor Slowenien. Norwegen wird Dritter. Gut.
Oder da muss man auch sagen, im Endeffekt haben wieder die gewonnen, die zwar nicht immer ganz vorne dabei waren, aber die einfach als Team die stabilste Saison gesprungen sind. Und das haben sie eigentlich da nochmal bewiesen, dass sie wirklich eindeutig die beste Nation in dieser Saison war. Auch wenn vielleicht diese Highlights gefehlt haben, aber im
Ja.
Teamwettbewerb haben sie oft sehr, sehr stark aufgetrumpft, die Österreicher.
Absolut. Und das, was du auch immer gesagt hast, diese Formel für Teamspringen, es darf keiner wirklich ganz auslassen. Ein, zwei Sprünge können mal ein bisschen schlechter sein. Ansonsten ist diese Konstanz auf dem höheren Niveau im Endeffekt die Basis und die Formel, um solche Dinge dann auch zu gewinnen. Und klar, am Ende brauchst du natürlich schon einen, der überragend ist, der zu den absolut Besten gehört, der dir diese Dinger dann auch gewinnt. So, jetzt Heiberg oder Čofenik in allen Ehren, aber ich glaube, wenn die als Letzte hätten gegen Lanišek antreten müssen, hätten sie das Ding nicht mehr gedreht. War schon auch die Sonderklasse von Stefan Kraft an diesem Wochenende, die sowas dann möglich gemacht hat. Gut, Zustimmung von euch. Gehen wir rüber zum Sonntag. Und da, ja, auf der Flugschanze in Planitzer, zwei Durchgänge, 0,1 Punkte. Muss man auch erstmal so hinkriegen, oder Leute? Also krasse Geschichte. Timi Seitsch gewinnt 0,1 Punkt vor Angelo Nischek. Stefan Kraft wird Dritter, 10 Punkte Rückstand, sichert sich damit aber die kleine Kugel. So, jetzt hat man beim Kollegen Seitsch, der war nach dem ersten Durchgang in Lauerstellung, also der Favorit auf den Sieg war er danach nicht mehr. Dann geht man drei Luken nach unten. Er holt sich die Bonuspunkte. 228 war, glaube ich, da die Vorgabe, die er springen musste. Hatte er mit 234 relativ locker geschafft. Aber Leute, der Romain hat es auch geschrieben. Ein Hörer von uns, der meinte, es hat ihm so ein bisschen diese Luken hin und her Schieberei mit Coaches Decision hat für ihn so ein bisschen den Zauber rausgenommen aus der Veranstaltung. Ich finde, ganz ehrlich, also bei drei Luken wird es mir zu viel. Uli, wie beurteilst du das denn? Ist es eine geniale taktische Komponente, die das Skispringen dadurch gewinnt? Oder ist es vielleicht auch für den normalen Zuschauer, Verbraucher auch vielleicht zu kompliziert? Wie beurteilst du es denn? Also ich finde es in manchen Situationen gut und spannend, aber mit drei Luken, Leute, boah, weiß nicht, Alter. Keine Ahnung. Also ich.
Naja, aber ja, Entschuldigung.
Nee,
Also
gerne.
man muss ja auch sagen, warum ist denn das wieder passiert? Weil die Jury wieder zu hoch angesetzt hat. Klar, sie wollten einen super schönen Abschlusswettkampf, wo wir auch alle drüber geschwärmt haben, muss man auch sagen. Aber man weiß ja, dass die Besten noch kommen und oder überhaupt bei den besten 30. Wenn sie vielleicht ein, zwei Luken tiefer anfangen, dann geht da Zeit eine Luke runter, wenn überhaupt. Und dann ist es auch spannender, weil das ist ja auch sehr, sehr krass, muss man mal sagen, weil geht das nicht auf, er springt 227,5, was natürlich trotzdem extrem gut ist, weil er drei Luken tiefer startet, da hat er gar nichts gewonnen. Das ist ja auch so ein bisschen, wo man sagt, also ja, ich denke, wenn die Jury einen Anlauf gewählt hätte, wo man auch sagt, ich will nicht immer auch das so kritisieren, die Jury, ne? Ich meine, sie wollten uns auch einen schönen Wettkampf zeigen, muss man auch sagen, aber irgendwo muss man sich ja dann doch nach dem Besten richten. Macht man vielleicht eine Luke mehr Fahrt, als man vielleicht vorhatte? Ich denke, Luis, du warst ja vor Ort. Ich glaube, die Bedingungen waren auch relativ stabil. Das war jetzt nicht ein Hin und Her, wo man sagt, dass man das machen muss. Und vielleicht haben sie dadurch auch einen eigenen Teamkollegen, Lanišek, muss man sagen, war ja so ein bisschen der Pechvogel auf sehr, sehr hohem Niveau. Weil im Team, das passiert jetzt wieder um 0,1 Punkte, nur Zweiter in Anführungsstrichen. Insgeheim ärgert man sich dann, glaube ich, schon. Und Der Grat ist dann sehr schmal, ob man dann da oben steht oder nicht. Und als Zuschauer kann man es nicht einschätzen. Das habe ich ja schon damals zur WM auf der Normalschanze gesagt. Da war der Simon Amann mit 99 Meter, der hat sich sonst wie gefreut. Im Endeffekt waren wir dann in der Ergebnisliste mit Simon Amann auf Platz 20 oder 25 nach dem ersten Durchgang. Also wo ist da dann das Verhältnis?
Das ist, finde ich, eine sehr spannende Frage, die man sich in dem Zusammenhang stellen muss. Ich finde aber, Seitz ist ein absoluter Sonderfall, weil wir haben es jetzt das ein oder andere Mal in der Saison gesehen und gerade an dem Wochenende sehr extrem, wie viel Druck der Junge unterm Ski bekommt. Und das finde ich sogar aus Trainersicht, wenn du das Zutrauen in ihn hast, dass er diese Weite packt, sogar fast alternativlos, dass man runtergeht, einfach um ihm einen stabileren, sicheren Flug zu ermöglichen und damit ja auch wieder Haltungspunkte zu sichern. Weil wenn er in diese Turbulenzen kommt, die er jetzt das ein oder andere Mal am Ende hatte, wurde das von den Kampfrichtern gerade an dem Wochenende auch gnadenlos bestraft. Und dann finde ich es schlau von Robert Regotta, dass man da reagiert. Es ist natürlich nur so frappierend, weil die Gates in Planitza auch sehr, sehr groß sind. Also der Unterschied zwischen dem Startgate und dem Gate, was Seitz dann am Ende hatte, das sind über 2 Meter. Das ist echt eine Menge Holz, selbst für eine Flugschanze. Und ja, also ich verstehe, dass man dann sagt, ja, das irgendwie raubt das so ein bisschen die Magie. Und natürlich ist das auch ein Versäumnis seitens der Jury, dass man da vielleicht noch ein bisschen zu optimistisch an die Sache herangeht. Aber aus Trainer- und Athletensicht finde ich das total nachvollziehbar, dass man das gemacht hat.
Ja, sehe ich auch so. Würdet ihr es, ist nur so ein Gedanke, der mir kam irgendwie, würdet ihr die Möglichkeit begrenzen, wie viele Gates man nach unten verschieben kann, dass man sagt so, hey, ihr habt die Möglichkeit, Request, ein Gate, maximal zwei. Keine Ahnung, wie gesagt, war nur so ein Gedanke, der mir gekommen ist.
Also
Ich habe für mich selbst keine Antwort gefunden, ob ich es einschränken würde oder nicht. Deswegen leite ich mal mein Gedankenspiel charmant an euch weiter.
wenn du das machst, wenn du das machst, dann beschränke es nicht auf Gates, weil die ja auch nicht gleich groß sind, auf den einzelnen Schanzen schon nicht und auf unterschiedlichen Schanzen auch nicht, sondern wenn, dann müsstest du sagen, du begrenzt das auf die Meteranzahl, also dem Abstand zwischen den beiden Gates. Weil du kannst, also so ein Gate in Planitza können andernorts halt drei Gates sein, so.
Ja.
Aber das war, ich glaube, das macht es dann auch wahrscheinlich noch schwieriger zu verstehen für die Leute da draußen. Also ich befürchte, für das Dilemma findet man keine Lösung. Vor allem, es war ja auch anders gedacht, als wie es dann ab und zu auch mal eingesetzt wurde. Am Anfang stand ja nur dieser Sicherheitsaspekt. Und mittlerweile haben wir halt eine taktische Komponente auch drin.
Ja, also Luis ist so semi-begeistert von meinen Gedanken, Uli. Was sagst du?
Ich denke, wenn die Anlauflänge wirklich, und das machen sie auch wirklich oft gut, also ich will die ja nicht immer nur kritisieren, es ist, glaube ich, gerade auch beim Skifliegen sehr schwer, das richtige Gate zu finden. Bloß man kann ja irgendwann mal reagieren als Jury, das wollte ich damit sagen. Man sieht ja auch, wie manchmal die Schanzen streuen. Und wenn da einer in Topform ist, der fliegt halt, ne? Und gerade mit dem Material, was man heutzutage hat, den fängst du nicht mehr ein. Manchmal kannst du es eben auch nicht einschätzen. Ich glaube aber, wenn die Anlauflänge relativ gut gewählt ist und die Jury rechtzeitig reagiert, dann geht man meist nur ein Gate, maximal zwei runter, weil alles andere auch zu risikobehaftet ist. Jetzt war es natürlich noch besondere Situation, was hatte Timi Zajc und sein Trainer zu verlieren? Weil erstmal waren so viele Slowenen mit vorne dabei.
Ja, klar. Ja.
Das war letzter Wettkampf, jetzt hopp oder top, muss man auch sagen. Es wäre halt interessant gewesen, wenn es eine Skiflug-Weltmeisterschaft gewesen wäre. Was dann? Aber wie gesagt, was ich Luis aussagen muss, er hat ja seinen Athleten irgendwo auch geschützt, ne? Weil gibt es ihm vielleicht doch einen Lug oder zwei Lugen mehr Fahrt, dann scheppert er dir vielleicht bei 250 hin, aber noch mit einer riesengroßen Höhe. Und wenn es dumm läuft, hat er dann nächste Saison vorm Fernseher verbracht. Also ja, ich denke mal, das war jetzt ein Plan jetzt auch nochmal extrem. Das hat man ja zum Glück nicht so oft gesehen, muss man ja auch mal sagen, dass die Trainer jetzt permanent, dann müsste man wirklich überlegen, wenn die Trainer permanent dieses Ding ziehen, dann müsste man mehr darüber nachdenken. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, das ist ja auch sehr risikobehaftet, weil manchmal hat man auch schon einen halben Meter fehlt und auf einmal sind ja 20 Pluspunkte flöten gegangen. Und mit einem normalen Anlauf springst du 2 Meter weiter und gewinnst das Ding.
Also Uli, danke, du hast nämlich mein Gedankenrätsel jetzt gelöst. Vollkommen richtig, weil es passiert ja relativ selten, dass man eine Coach-Request stellt. Und es passiert schon extremst seltenst, also ich habe es eigentlich auch noch nie gesehen, dass man gleich drei Gates nach unten geht. Also da eine Sonderregel einzuführen, Und danke dafür auch, wie du sagst, wenn das jetzt jede Woche 5, 6, 7 Mal vorkommt, so, dann kann man sich Gedanken machen. Aber wenn das alle 10 Jahre einmal passiert, gibt es keinen Grund, in das eh schon umfassende und komplexe Regelwerk dann noch künstlich was mit reinzubauen. So, über welche Mannschaft haben wir denn noch gar nicht gesprochen jetzt? Wir sind ein deutschsprachiger Podcast, Leute. Boah. Und Uli, du hast gesagt, das sind auch einige dabei. Kommt drauf an, wie die Saison läuft. Ist man froh über ein Saisonende? Also jedes Statement aus deutscher Sicht, das ich gehört habe, war, wird Zeit, dass es zu Ende geht. Und ja, was machen wir denn mit diesem letzten Wochenende? Helft mir also. Ich habe auch einen Kommentar noch geschrieben am Sonntag. Es muss was passieren, oder? Das ist schon echt. Also meine Überschrift aus Weltspitze wird Mittelmaß. Zu hart? Fragezeichen?
Ich stell mal die provokante Frage, hat wer was anderes erwartet vor dem Wochenende? Also
Nein.
für mich ist das Wochenende genauso, also von den Ergebnissen her genauso gelaufen, wie ich mir das gedacht habe. Deutschland wird fünft im Team fliegen in Planica, haben wir gefühlt jede Saison gehabt so. Das irgendwie willst du da halt nicht laufen, was ich
Ja,
nur
aber
nicht verstehe.
sie sind Vize-Weltmeister geworden. So. Und das
Ja,
war
aber
sauknapp damals. Und das war Schiefliegen auf dieser Schanze.
im Dezember bei mehrheitlich Rückenwind.
Gut, okay.
Was ich nur nicht verstanden habe, war, dass der Donnerstag mit Training und Quali an sich vernünftig lief. Sie sind sogar ganz gut reingekommen, gerade für ihre Verhältnisse. Und dass sie dann nach dem einen Tag Pause dann den Rest des Wochenendes wieder nicht stabilisiert kriegen, das habe ich nicht verstanden. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, man wiederholt sich Woche für Woche und da habe ich ehrlicherweise auch nicht so wahnsinnig viel Lust drauf. Vielleicht hat Uli noch was Schlaues zu ergänzen.
Was Schlaues. Ja, an die habe ich aber auch gedacht, wo ich vorhin gesagt habe. Also muss ich wirklich sagen, ich habe wirklich ans deutsche Team gedacht, dass die, glaube ich, froh sind, dass jetzt erstmal der Deckel drauf gemacht wird. Ja, man muss sagen, also ich will nicht sagen, das Team ist jetzt überaltert, aber so ein bisschen nähern sich dann doch an das polnische Team auch an. Alle ist Weltklasse und die haben ja auch mit der WM wirklich ihre Saison gerettet. Das muss man auch erstmal schaffen, da 3 Medaillen mitzunehmen. Darf man ja auch mal nicht vergessen. Man hat ja auch gesehen, Andreas Wellinger, wenn er einzaubert, dann geht er gleich mega weit. Also hat sich da auch wirklich über den 240-Meter-Sprung zu Recht sehr, sehr gefreut. Aber dann war wieder eine Ecke drinne. Und dann geht es halt gleich mal wieder ganz schön weit nach hinten. Ich glaube, der Einzige, der jetzt hätte gerne noch weiterspringen wollen, wäre der Felix Hoffmann gewesen.
Ja.
Ich denke, also, es geht ja auch um Skispringen wirklich ganz schnell. Da kommt eine kleine Regeländerung. Man findet irgendwas nochmal. Das ist ja auch immer extremer geworden mit Materialien. Auf einmal ist man wieder ganz vorne dabei. Hat man ja auch von wirklich jetzt eigentlich jede Saison erlebt, wo man dachte, da geht gar nichts mehr. Und auf einmal läuft es wie am Schnürchen. Ich denke vielleicht, dass jetzt die Jungen irgendwo wieder rangeholt werden sollten, weil nicht, dass man das wieder verpasst. Vielleicht hat man es auch schon verpasst, weil jetzt springen immer wieder die gleichen. Wenn ich sehe, was die Österreicher jetzt teilweise jedes Jahr immer ein neues Gesicht eigentlich uns gezaubert haben oder die auch dann da oben geblieben sind. Ich denke an Hirsch, Fenech jetzt. Gibt es bestimmt noch ein paar andere, fallen mir jetzt auch nicht alle ein. Und das fehlt so ein bisschen, finde ich, im deutschen Team, obwohl sie ja das im COC angeboten haben. Da waren sie ja wirklich sehr gut auch teilweise. Und klar, wenn man dann aber nur eine Chance mal kriegt, auch jetzt denke ich mal an Martin Hamann, wo man auch weiß, ist vielleicht nicht ganz so der Wettkampftyp. Ich glaube, solche Athleten brauchen dann einfach, dass sie wieder reinkommen, einfach mehr Chancen, ne? Und die hätte es vielleicht auch dieses Jahr gegeben, weil eben die Routinierten nicht ganz so auf dem Niveau waren. Und alle sind ja wirklich schon, gehen ja jetzt an die 30, ne? Also die jetzt, sage ich mal, zu dem A-Team gezählt haben dieses Jahr. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt gelöst wird und wie es da jetzt weitergeht.
Genau. Ich hätte auch noch einige Punkte, aber dafür ist ein Saisonrückblick da. Also auf jeden Fall ein 17. Platz war das Beste von Eisenbichler am Samstag. Und du stellst, ich glaube, es waren sechs Leute von 40 und dein Bester wird 17. Da machst du extrem viel falsch. Am Samstag, Luis hat es angesprochen, im Team dann, ja, dieser 5. Platz ist eigentlich auch einzementiert, war bei der WM so, war in Lahti so, war jetzt so und die Geschichte war nicht mal knapp und wir sprechen hier von einem Rückstand von, das sind über 200 Punkte, gell, auf Österreich. Also das ist echt eine Menge Holz und es sind 200, über 200 Punkte Rückstand auf Österreich und die Schweiz ist bis auf fast 40, knapp 40 Punkte dran. So. Die war zwischenzeitlich, war Deutschland Siebter, weil nach einzelnen Konstellationen die Schweiz und Japan vor Deutschland waren. Also der fünfte Platz war nicht mal knapp, so wie in Lahti oder so, sondern ganz klar einzementiert bist du da als Fünfter. Das ist natürlich eine herbe Enttäuschung. Man rettet so ein bisschen am Sonntag, geht nochmal mit einem guten Gefühl raus, weil Andy Wellinger im zweiten Durchgang 240,5 springt. Markus Eisenbichler das auch tut. Man wird da neunter Wellinger, elfter Eisenbichler. Aber ja, wo kommen wir her? Wo sind wir jetzt? Sind in der Nationenwertung Fünfter. Schlechtestes Ergebnis in der Nationenwertung seit 15 Jahren. Es sind fast 1000 Punkte weniger, die man geholt hat im Vergleich zur letzten Saison. Also wir werden im Saisonrückblick da nochmal genauer drauf schauen und da dann glaube ich auch, also so viel kann ich spoilern, wenn man die Kategorien Top Tops und Flops, so, wenn wir das so kategorisieren, im Bereich Tops wird man es nicht unterbringen, weil ganz kurz auch Thema WM, ja, okay, die haben sie gerettet, aber wo haben sie die Medaillen geholt? Auf der Normalschanze. Und was ist halt leider eigentlich kein Teil des Weltcups? Die Normalschanze. Die wird nur in Rychnov gesprungen und beim Großereignis. Da hat es funktioniert, da funktioniert es auch. Hängt dann natürlich irgendwie auch mit dem Stil zusammen. Aber sie haben halt auf Groß- und Flugschanzen leider echt den Anschluss verpasst. Gut, wollen wir nicht zu viel vorne wegnehmen. Uli, du darfst natürlich noch was sagen.
Ich muss ja auch sagen, ich dachte auch beim Andy Wellinger, ich meine, er hat ja dann auch, er ist ja fast Weltmeister geworden auf der Kleinschanze, das darf man ja mal nicht vergessen.
Ja.
Ich habe echt gedacht, auch gerade in den USA, dass da jetzt wirklich der Knoten aufgegangen ist und er den Rest der Saison sowas von rocken wird. Also, das heißt, war ich mir sicher, aber schon, also ich habe schon gedacht, der nimmt das jetzt mit bis zum Schluss, weil er auch dann das Selbstbewusstsein auch erstmal hatte, auch gerade noch durch die WM, aber irgendwo gab es dann einen Dämpfer oder ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, bei
Vielleicht
ihm
waren
waren
sie dann auch
schon.
einfach zu müde. Also ich glaube, wie gesagt, ich meine, der Andi war auch wirklich verletzt, hat eh lange gebraucht, sich so zurückzukämpfen. Das braucht man, glaube ich, heutzutage auch einfach nach so einer Verletzung, dass man da wieder Weltspitze wird. Und ich glaube, vielleicht hat er einfach der Akku auch noch nicht besonders beim Andi gereicht.
Genau, das glaube ich bei ihm nämlich explizit auch. Ich glaube, da war dann ein klarer Spannungsabfall nach der WM auch zu sehen, resultierend auch daraus, dass der Körper natürlich irgendwann müde wird. So. Und ihn werd man dann auch tun nächste Woche. Ihn will ich da schon explizit mit rausnehmen, aber wir sind noch nicht drinnen im Saisonrückblick. Wir sind noch in Planitzer und Wintersportler fragt bei Instagram, warum hat es bei Eisai und Andy im zweiten Durchgang geklappt und im ersten nicht? Bedingungen? Fragezeichen. Nee. Skispringen halt, Sport, so.
Im Endeffekt haben wir es ja schon ausgewertet. Das war eigentlich die Leistung der Deutschen. War richtig gut, wo man sagt, jetzt sind sie dran und dann wieder. Also genau eigentlich das hat eigentlich die Saison wieder gespiegelt. Genau diese zwei Durchgänge, was er auch gefragt hat. Ich glaube, das müssen wir jetzt, denke ich, aus meiner Sicht auch gar nicht weiter ausschmücken.
Ja, geht's auf die Bowlingbahn und ihr werft einen Strike und dann geht er 5 Minuten wieder an die Bahn. Wahrscheinlich werdet ihr keinen zweiten Strike in Folge machen. Also ist halt Sport so. Ja klar, aber wenn man einen zweiten macht, wird man keinen dritten machen oder vierten oder fünften. Ist halt Sport und mal klappt's besser und mal klappt's schlechter. Und wenn das Grundsystem einfach nicht stabil ist und das war's nicht bei den deutschen Herren, dann kommen solche Ergebnisse entsprechend zustande. Ja, die Christina fragt, wieso waren nur 30 Springer im ersten Durchgang am Sonntag? Boah, ist Saisonfinale.
Ja, das ist schon immer so traditionell. Es war ja auch schon mal die Frage, wie die Teams das machen. Ich glaube, bei den Herren ist das relativ einfach, weil ja doch noch Teamspringen ist und noch ein Einzelwettkampf davor, dann nimmt man einfach alle mit. Ich denke, das war auch so ein bisschen, warum sie den Pius Paschke nochmal mitgenommen haben, weil er eben Top 30 war. Und dann fliegen die eben nochmal. Und ich finde, das ist eigentlich auch was Nettes, Schönes, ein schnelllebiger Wettkampf, muss ich sagen. Und da kriegt man das dann auch relativ mal durch und wenn es auch nur ein Durchgang gewesen wäre. Und das
Genau,
hat
hat.
einfach Tradition und ich denke, oft passiert ja nichts mehr, außer vielleicht mal noch ganz vorne. Aber ich sag mal, ob du jetzt 30., 31. oder 28. wird, ich meine, das macht es dann auch nicht mehr fett.
Aber die FIS oder beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob es die FIS war oder doch den Datendienstleister hat dieses Top 30-Ding ja rausgebracht, weil die haben die Startliste erst falsch veröffentlicht. In der ersten Version der Startliste war die Reihenfolge nach dem Skiflug-Weltcup-Stand. Aber die eigentliche Startreihenfolge ist natürlich die gestürzte des Gesamtweltcups. Das heißt, sie muss dann am späten Abend nach der offiziellen Teamparty mussten sie noch mal eine neue Startliste rausbringen.
Oh, Leute,
Dann ist es vielleicht doch noch nicht so lange verankert, wie ich dachte.
ey. Doch, die Regel an sich schon, aber die Umsetzung war halt eher so das Problem.
Wo war Lindwig? Ich habe gehört, glaube ich, dass er krank war.
Das ging ja bei der Raw Air im Grunde genommen schon los und dann, ja, bei dem war der Akku, glaube ich, auch leer und die Saison war ja auch nicht so, wie das manche gerade aus unseren Reihen vorhergesehen haben.
Undla,
Ihr grinst.
hättet ihr geglaubt, dass Kraft Granerüth noch die kleine Kugel wegschnappen kann? Ja, zugetraut habe ich es ihm definitiv. Also das Leistungsvermögen war da.
Es war ja jetzt auch nicht so viel Vorsprung. Hat er jetzt 100 Punkte Vorsprung gehabt, hat Kanu, der
Genau.
gesagt, nee, das holt er sich
Ja.
nicht mehr. Aber es war ja eh schon knapp. Und man weiß ja, dass der Kraft die fliegen kann. Und es reicht ja, man hat Kraft, die gewinnt zweimal. Und der Granerüth wird zweimal gleich Vierter. Ich will mir jetzt nicht verrechnen. Dann hat er es auch schon verloren. Also es war ja eh schon eng. Und ja, dass der Kanu halt so im ersten so patzt am Sonntag, da habe ich schon gewusst, das wird nichts mehr. Und dann sind natürlich die
Ja.
anderen auch noch so gut geflogen. Also da hätte ja bei Kraft wie sonst was passieren müssen und da hätten die anderen vielleicht auch nicht mehr so ihre besten Sprünge rausholen dürfen.
Also, wenn du von 30 23. bist vor dem zweiten Durchgang und eh eigentlich aufholen musst, dann schwierige Geschichte. Also, jo, hat dann nicht mehr hingehauen.
Aber ich denke, für ihn war es trotzdem schön, dass, sagen wir mal, man nimmt die zwei Sprünge, die passieren auf jeden Fall, dass zumindest nicht im zweiten Sprung passiert ist, dass dann doch im ersten passiert ist und er doch nochmal, auch wenn natürlich Gesamtweltcup alles gewonnen hat, aber trotzdem nochmal mit so einem Sprung nach Hause fährt und die Saison beendet, als wenn es genau andersrum gewesen wäre, weil ich glaube, dann hätte er sich richtig geärgert, dass er den Gesamtweltcup hergeschmissen hätte.
Ja,
Ich
ja.
denke, in der Konstellation war es dann vielleicht für ihn so ein bisschen wieder, na gut, jetzt ist es so, ich habe so viel gewonnen, ich glaube, für ihn war eh die Tournee, die ist ja wichtiger und
Er hat nicht unglücklich gewirkt und
Nein.
nach seinem letzten Sprung.
Und wenn man echt überlegt, also es war mir auch gar nicht so bewusst, dass er das jetzt eigentlich innerhalb kürzester Zeit zweimal den Gesamtweltcup gewonnen hat. Also ist wirklich, also extrem gut. Und er ist ja auch noch jung. Er hat auch einen Sprungstil. Gut, beim Peter Priots hat man auch gedacht, der marschiert da jetzt Saison durch. Aber ich bin mal gespannt, wie jetzt die nächste Saison verlaufen. Aber dass er das jetzt innerhalb kürzester Zeit, und ich glaube, er ist auch der erste Norweger, der überhaupt zwei Gesamtweltcup-Siege feiern durfte. Luis, du Statistiker, weißt das noch besser als ich.
Ja, nee, ist richtig. Stimmt.
Ja, hat er gut gemacht. Also souveräner Sieg im Gesamtweltcup. Über den werden wir dann auch im Rückblick nochmal sprechen. Ja, wenn es zum Skifliegen geht, geht es auch immer um Domen Preots. Kamerascheu fragt, denkt ihr, Domen muss etwas an seinem Sprungstil verändern? Also im Fliegen passt es, aber wir sehen ihn halt meistens immer nur beim Fliegen. Uli, was macht er denn auf? Warum ist er denn im Skifliegen so gut und in den normalen Wettbewerben klappt es nicht?
Ich glaube, sein Sprung ist so aggressiv und so auf Geschwindigkeit gemacht. Und dann muss ich auch sagen, gerade ein Plan ist, hat man ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, ein bisschen mehr Fahrt vielleicht. Das fällt natürlich dann auch leichter, dann natürlich mit dem Sprungstil weit zu springen. Was mich nur manchmal wundert, wir haben ja auch viele Großschanzen, die echt größer sind. Ne? Also ich denke jetzt an Willingen, ich glaube, Planitz ist ja jetzt auch nicht so eine kleine Großschanze. Da wundert es mich manchmal auch, dass es da nicht so funktioniert. Aber vielleicht ist dann die Geschwindigkeit so weit unten, dann geht es eben nicht mehr. Ich denke, er hat im Training vielleicht manchmal auch ein, zwei Luken mehr Fahrt. Da funktioniert sein Sprungstil, da geht man auch mit einem guten Gefühl raus. Klar, er muss, denke ich, ein bisschen mehr Höhe mitbringen, aber es ist halt immer leicht gesagt. Ne? Ich meine, das Phänomen gibt es ja insgesamt in Slowenien, dass wir schon oft die besseren Skiflieger hatten. Und teilweise in den ganzen Weltcups davor ging es nichts. Und Planitzer, da haben sie dann nochmal alles gewonnen. Also das wiederholt sich ja so ein bisschen. Muss man ja sagen, wirklich, der Peter Preots war ja seit langem der erste Mal wieder, der überall gut gesprungen ist. Jetzt haben sie es mit Timi Zeitsch, ich glaube auch mit Hansi Lanicek, endlich mal auch wieder zwei, die, sag ich mal, überall sehr, sehr gut mithalten können. Ich denke mal, die haben da insgesamt schon was umgestellt.
Gut, Preutz. Peter Preutz haben wir gesehen, auch mit Kind. Also dem geht es wieder gut, offensichtlich. Und dann war da noch Sene Preutz, der hat seinen letzten, vielleicht, man weiß nie, er ist noch recht jung, Comebacks gab es schon im Sport, aber offiziell hat er die Karriere beendet. Und PST Häuser 19 fragt, warum er denn seine Karriere schon so früh beendet hat.
Naja, ist irgendwo, glaube ich, ein Stück weit seiner Selbstreflexion einfach geschuldet, dass die letzte Saison für seine Verhältnisse wirklich extrem gut war, und er sich dann die Frage gestellt hat, okay, was habe ich dafür tun müssen und möchte ich das zukünftig noch weiterhin tun, wenn ich merke, hey, ich habe andere Interessen, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der Trainingsfleißigste, und dann hat er für sich halt eben entschieden, dass der Weg im Skispringen für ihn erstmal nicht weitergeht. Also er hat ja schon im, ich glaube, letzten Herbst oder sogar noch früher ja ein Studium begonnen. Das heißt, er hat sich einfach jetzt anderen Dingen gewidmet und ist vielleicht eine ungewöhnliche Entscheidung, aber gerade wenn du merkst, hey, ich bin dann nicht mehr mit dem hundertprozentigen Einsatz, mit dem hundertprozentigen Feuer mit dabei, dann finde ich das total nachvollziehbar, dann zu sagen, okay, das war es jetzt für mich an der Stelle, bevor ich dann vielleicht irgendwie diese Einsicht gar nicht habe, einfach irgendwo weitermache und es dann irgendwie, ja, so Schritt für Schritt irgendwie nach hinten geht. So, deswegen finde ich das sehr charmant, wie er das gelöst hat.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, das slowenische Team ist zurzeit echt extrem stark. Also, dass man da auch einen Stammplatz bekommt, was du Louis schon gesagt hat, der Aufwand, den man vielleicht manchmal betreiben muss. Ich denke da auch wieder die leidliche Diskussion, auch mit Gewicht. Den einen fällt es leichter, den anderen fällt es schwerer. Ich weiß jetzt nicht, wie er da drin steckt. Und ich kenne einige Athleten, ohne jetzt Namen zu nennen, die haben sich auch manchmal gefragt, Mensch, was mache ich denn hier? Es läuft so gut, ich verdiene ja auch gut, sage ich mal, mein Geld. Aber irgendwie will ich ja vielleicht auch noch ein bisschen was anderes im Leben. Machen sich ja viele Sportler Gedanken, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil ich vielleicht auch noch was studieren möchte. Ich muss ja auch noch danach leben. Und wenn ich nicht vielleicht ganz oben dazugehört habe über Jahre, von irgendwie muss ich arbeiten. Und es gibt wirklich viele Firmen, viele Arbeitgeber, die sagen, toll, du warst Leistungssportler, ich gebe dir die Chance. Aber ich glaube, es gibt viel, viel mehr Arbeitgeber und Firmen, die sagen, ja, schön, aber du musst jetzt trotzdem hier die 5 Jahre Praktikum nachweisen. Du musst jetzt hier trotzdem, ist mir egal. Und ich meine, es haben genug Sportler schon erfahren, die auch wirklich erfolgreich waren, wie schnell man dann doch irgendwo vergessen wird, wie schnell man dann auf eigenem Bein steht. Und es kann eben auch nicht jeder Bundestrainer werden, es kann nicht jeder Nachwuchstrainer werden, möchte auch nicht jeder, weil man dann auch nicht mehr reisen möchte. Und das ist vielleicht auch für viele ein Grund zu sagen, hey, immer so viel unterwegs. Und was ich schon gesagt habe, es ist ja wirklich eine Ganzjahressportart geworden. Wann ist denn mal eine Pause? Der Sommercompris ist groß. Und wenn man wirklich auch lange dabei war, und lange heißt ja nicht nur, wenn ich das erste Mal im Weltcup aufgetaucht bin, sondern vielleicht schon mit 12, 13, 14 Alpencup, COC, JWM, was ich da ist man vielleicht auch der ein oder andere mal schneller müder. Und
Und
er wird sich auch gesagt haben, er hat auch was erreicht, er hat eine Olympiamedaille gewonnen, er hat noch andere Geschwister, die sollen das ruhig rocken. Also das werden wir noch lange im Weltcup sehen. Und ich finde das gut und er hat es ja echt rechtzeitig bekannt gegeben.
ja, und jetzt noch ein letztes von mir mit dazu. Es gibt ja auch genügend Beispiele von Ex-Sportlern, die diesen Sprung ins echte, normale Leben dann gar nicht mehr schaffen. Ich glaube, wenn man jetzt von Slowenien redet, ein sehr prominentes Beispiel ist leider wirklich Primož Peterka, der ist auch in Planica rumgelaufen. Das ist eine traurige Gestalt. Also ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so seelen- und leblos wirkte wie dieser Mann. Also das ist echt hart, das mit anzusehen. Und deswegen freut es mich für den Zähne umso mehr, dass er da offensichtlich was gefunden hat, indem er sich wiederfindet und indem er jetzt ja quasi einen neuen Weg beschreitet.
Klar, und hey, gibt es halt im Sport, ja, dass man selbst in recht jungen Jahren sagt, okay, nee, war für mich. Gibt ja auch welche, denkt mal an Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier, die ja noch 10 Jahre hätten weitermachen können und noch 100 weitere Medaillen hätten gewinnen können und Kohle ohne Ende hätten machen können. Die haben halt auch irgendwann gesagt, nö, will noch was anderes sehen und machen in meinem Leben und haben aufgehört. Also, so außergewöhnlich ist es dann nicht. Wir werden auch im Saisonrückblick nochmal auf alle eingehen. Es sind, finde ich, sehr, sehr wenige und wenige prominente Namen dabei, die Karriere beendet haben. Haben wir zum Beispiel nach der olympischen Saison ein bisschen anders gesehen. Auf die werden wir da auch nochmal eingehen. Und jetzt wollen wir auf noch zwei, drei Geschichten so ein bisschen im Hintergrund zu sprechen kommen. Fangen wir an. Der Luki K. hat Luis in Planica nur Party gefeiert oder auch was vom Springen mitbekommen. Dass er vom Springen was mitbekommen hat, hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Jetzt aber eine Frage für mich, der auch ja, gern mal die ein oder andere Party mitnimmt. Also wieso macht man denn diese Springer-Athletenparty am Samstag, wenn am Sonntag um 10 Uhr noch ein Wettbewerb ist?
Naja, aber die geht ja im Grunde genommen im Anschluss an das Teamspringen einfach los, weil dann auch noch alle Leute tatsächlich da sind. Es gibt auch welche, die dann tatsächlich am Sonntag schon abreisen, weil sie sagen, sie haben mit dem Weltcupfinale eben nichts mehr zu tun. Das heißt, weiß ich nicht, wann war der Wettkampf zu Ende? Ich gucke jetzt nochmal.
Naja, kurz 12.
Genau. Also das heißt dann mit Siegerehrung und so, dann bist du um 12:30 vielleicht fertig und um 13:00 und dann geht das Ding los und ich kann auch sagen, ich bin da gewesen, das Ding war aber um 17:30 auch vorbei. So, und dann isst man noch mal was zu Abend und dann geht man auch frühzeitig ins Bett. So, also das ist jetzt nicht, dass dann bis Sonntagmorgen irgendwie durchgemacht wird oder so.
Okay.
So ist es nicht.
Wäre, glaube
Zumindest
ich,
springerseitig nicht. Das
ja, okay. Wäre auch nicht empfehlenswert, wenn man am nächsten Tag um 10 Uhr wieder Wettkampf hat. Ja, Markus Eisenbichler. Ich musste schon zweimal hinschauen. Der Bart war ab und die Lea fragt: Luis, hast du mit Eisei über die verlorene Wette geredet?
Nee, da wollte ich jetzt keine Wunden aufreißen. Aber wir wissen ja trotzdem, warum er das gemacht hat.
So ist es. Der Andy Wellinger hat es nämlich verraten. Er hat mit einem Betreuer gewettet, dass er deutschen Rekord springen wird in Planitzer. Und wenn er den nicht springt, der Wellinger hat so erzählt, dass dann nur eine Halbseite vom Bart abrasiert wird. Das hat er wohl auch gemacht, hat sich im Spiegel gesehen und gesagt, geht gar nicht. Kann ich mir auch vorstellen, wie das aussah. Und dass er ihn dann im Endeffekt ganz weggemacht hat. Also, der Eisenbichler. Aber es war eine verlorene Wette. Also, wir werden den klassischen Drei-Tage-Bart von Markus Eisenbichler wieder sehen. Dann gab es eine Verabschiedung im deutschen Team. Und plötzlich hat da oben eine Frau am Trainerturm abgewunken. Schönes Bild eigentlich, weil man es ja sonst nie sieht, war aber eine andere Konstellation. Physiotherapeutin aus dem deutschen Team hat nach sehr, sehr vielen Jahren ihr Engagement beim Deutschen Skiverband beendet und sie durfte dann abwinken. Coole Geste, oder Uli?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat man jetzt ja schon doch öfters gesehen, dass zu besonderen Highlights oder andere schon mal abwinken. Das war jetzt nicht das erste Mal. Man hat es ja auch schon beim Erik Frenzel gesehen, da hat es der Papa gemacht. Ja, ich finde es immer schön, dass sowas gemacht wird. Das ist ja auch eine große Anerkennung. Und gerade auch beim Skifliegen, man hat auch gesehen, dass beide viel Freude dabei hatten. Und ich muss sagen, wo sie abgewunken haben, sind ja auch die Deutschen echt. Da haben die gerade ihre super Sprünge auch gemacht. Also
Ja.
Vielleicht hat es ja was bewirkt, vielleicht waren sie da einfach ein bisschen freier, ich weiß es nicht, haben nicht so viel nachgedacht. Nein, aber sie war jetzt, glaube ich, ganz, ganz lange dabei und ja, ich glaube, vielleicht steht bei ihr auch irgendwas privat an oder das ist ja, weil du gesagt hast, man sieht so selten Frauen, aber woran liegt es denn? Viele haben dann doch Familienplanung. Ich bin ja selber jetzt junge Mama. Ja, als Frau ist es schon schwierig. Das Kind hängt noch mal anders, glaube ich, an der Mama als am Papa die ersten Jahre. Aber mir als Mama geht es, glaube ich, genauso. Wenn man dann sich auch für Kinder entscheidet, sind ja doch die meisten, die sagen, ich möchte fürs Kind da sein. Und wenn man sieht, wie viel die verreisen, ich glaube, das fällt auch schon manchmal den einen oder anderen Papa sehr schwer. Also es sind ja doch sehr viele Väter dabei. Ich glaube, immer leicht ist das auch nicht, alles in Einklang zu bringen. Gerade wenn man auch zu Hause ist, dann sind die Kinder erkältet. Ja, was macht man? Ich muss ja nächste Woche wieder Weltcup springen und aber ist es, glaube ich, die Denise Herrmann, jetzt mal kurz zum Biathlon, die hat das ja auch schön gesagt. Das war ja auch so ein Beweggrund, warum sie aufhört. Da hat sie auch gesagt, die Männer können das vielleicht noch einen besseren Einklang bringen, aber als Frau, mich hat zum Beispiel mal der Kratzer selber auch gefragt, machst du Trainerin? Ich sage, nee, erstmal nicht. Jetzt waren wir auch viel unterwegs. Ja, warum machen das kaum Frauen? Dann habe ich ihnen das auch nochmal versucht, also, oder habe es ihnen erklärt. Und er sagt, ja, soweit hat er das noch gar nichts bedacht.
Aber man merkt schon, dass auch bei den männlichen Springern, das macht schon auch was mit ihnen, wenn sie dann irgendwie junge Väter oder so sind. Also ich habe einige gesehen, die auch auf der Party ihre Töchterchen oder ihr Söhnchen dann mit dabei hatten und dann eben nicht so auf der Tanzfläche waren oder am Bierstand oder so. Also das ist mir schon auch aufgefallen. Also da gibt es die ruhige Fraktion, die sich dann zurückzieht und irgendwie ein Pläuschen hält oder so, weil sie eben auch Family dabei haben und da gab es dann welche, die wirklich die Sau rausgelassen haben.
Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum man das ganze Samstag macht. Sind wir mal
Genau,
ehrlich,
ja.
die sind jetzt 6 Monate unterwegs und dann ist Sonntag Abschluss. Ich glaube, die
Ja.
wenigsten würden auch feiern. Die würden dann ihre Bratwurst essen oder keine Ahnung, welches Land, würden dann eine Stunde stehen, würden vielleicht noch ein Bierchen trinken. Aber dann möchte auch jeder nach Hause, weil ja viele doch auch Familie haben und es irgendwo dann weitergeht. Ich glaube, da hätte auch Sonntag wäre einfach auch komplett die Luft raus, um das dann zu veranstalten. Das
Ja.
könntest du höchst machen, wenn der Abschluss in Japan wäre und man Montag eh erst heimfliegt. Dann wäre es wieder was anderes ungefähr, wie es bei uns manchmal war, Saisonabschluss Japan. Ja, da waren wir eh noch in Japan, dann kann man auch noch abends feiern. Aber da ist das, denke ich mal, echt eine super gute Lösung, wo dann auch wirklich die Sportler ein bisschen länger bleiben.
Cool. Ich wollte noch kurz fragen, Thema Physios auch. Wie nah sind die denn dran? Wie wichtig sind sie denn für die Athletinnen und für die Athleten? Klar, man geht zum Physio, aber ist es dann auch, nenne ich es jetzt, seelischer Mülleimer, wo man auch mal Dampf ablassen kann, wo man auch mal sagen kann, ey, das nervt mich, das kotzt mich an, so auf gut Deutsch gesagt. Uli, wie wichtig sind denn diese Leute, die im Hintergrund stehen und die man dann sieht, wenn sie nach vielen, vielen Jahren aufhören. Ansonsten bekommt man von denen ja nichts mit.
Also ich glaube, Physio und Techniker, also wenn die so lange dabei sind, auch gerade wie im deutschen Team, da weiß man, wie der Stellenwert ist bei den Athleten. Und so ging es ja auch uns mit der Jule Strehle. Also ohne sie, glaube ich, wäre manche Reise noch schwieriger gewesen, gerade wenn es auch nicht gut läuft. Und ich glaube, die hören sich schon viel an. Die sind auch noch relativ neutral. Die sehen vielleicht auch den Athleten noch mehr, weil sie haben ja jetzt nicht den Druck, die Leistung zu bringen. Die helfen ja den Athleten auch fit zu werden. Ich glaube, die haben einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf das andere und verstehen auch vielleicht manchmal den Athlet besser als der Trainer in manchen Momenten und kann natürlich ein wichtiges Kommunikationsgefüge dann auch herstellen zwischen Trainer und Athlet, mal wenn es nicht so läuft, wo die Physio dann vielleicht auch mal mit dem Trainer spricht und sagt, hey, pass mal auf, und auch mal erklärt, was vielleicht das wirklich bedeutet, wenn man eine Knieverletzung hatte. Da kommt es dann eben auf den Trainer drauf an, wie weit er sich da wirklich auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen reinreden lässt. Aber ich denke, wenn sie war ja wirklich lange dabei. Ich glaube, die Athleten haben sich damals auch sehr, sehr eingesetzt, dass sie bleibt, wo der Steff dann das Ganze übernommen hat. Also das sieht man schon den Stellenwert. Und ich glaube, das war jetzt bei jeder Physiotherapeutin, die die deutschen Männer hatten, es war immer doch auch mit sehr viel, sag ich mal, Traurigkeit dann, wenn die Physios aufgehört haben. Ich glaube auch, wenn mal der Simon irgendwann aufhört, also der Erik Simon, ich glaube, da bricht auch was ganz schön weg, weil der, glaube ich, auch ein echt gutes Bindeglied ist im Team. Und ja, das ist wichtig, einfach, sag ich mal, irgendwo auch eine neutrale Person vielleicht zu haben.
Genau, weil man sonst ja wirklich nur in diesem Tunnel, in diesem Mikrokosmos Profisport steckt und da dann Elemente mit dabei sind, einem nahe sind, die aber von außen kommen.
Und die sehen dich vielleicht noch mehr als Mensch, ne? Einfach. Und gerade auf der Physiobank, wo man ja dann doch, kann man schon fast sagen, manchmal halbnackt da liegt, und entspannt und auch mal, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ruhe hat, weil da ist man eine halbe Stunde bis Stunde in dem Zimmer, wo man auch einfach mal Ruhe hat und wo der eine Athlet, der vielleicht sonst nicht so viel redet, einfach mal ein bisschen vielleicht auch sich herauskommt.
Cool, danke dann auch für diese Einblicke. So, die Lilly will Shigayela als Adler der Woche haben. Trotz Schmerzen ging es nicht gut, hatte den sechsten Platz erreicht und sie sagt, ah, hat ihr gut gefallen, hätte sie gerne. Ja, Lilly war cool, wäre in normalen Wochenenden auch in der Verlosung drin gewesen, aber hier entscheidet die Mehrheit und da gehörst auch du dazu, Lilly, du hast uns auch geschrieben, viele andere auch. Die Geste von Angela Niszek bei der Siegerehrung Gesamtweltcup am Sonntag. Er ist noch vorbeigezogen in der Gesamtwertung an David Kubacki, hat da den dritten Platz noch belegt. Grund, David Kubacki war nicht da mit seiner Frau. Wir haben in den Folgen davor das schon kurz erwähnt und ihr geht's offenbar auch wieder besser. Und er hat dann einen Papp-Kubacki mitgebracht auf die Siegerehrung, um auch ihn seine Leistungen zu würdigen. Und die ganze Skisprung-Familie, wie sie so schön genannt wird, hat auch mit dem Plakat, wo dann alle unterschrieben haben, haben da so ein bisschen die besten Wünsche und Genesungswünsche nach Polen zu David Kubacki und seiner Frau Marta geschickt. Und ihr da draußen wollt es und ja, wir haben es auch explizit im Vorgespräch erwähnt. Ich glaube, wir sind uns alle einig und können guten Gewissens den letzten Adler der Woche an Angela Niszek für diese Aktion vergeben. Stimmt ihr mir zu, ihr zwei?
Ja, auf jeden Fall. Und man müsste fast sagen, auch dem David Kubacki eigentlich den Adler der Woche noch zu geben, irgendwo mit, weil er hat auch gezeigt, was eben wichtiger ist. Ne? Und das ist eben seine Familie und da abgereist ist und wirklich auch nicht mehr, sage ich mal, wiedergekommen ist. Sie haben ihn ja sogar gefragt, also habe ich es gelesen, ob man überhaupt die Feier machen können.
Ja.
Und ich glaube, die hätten es auch nicht gemacht, wenn er gesagt hätte, mir, es geht so schlecht. Und da sieht man auch, wie der Kontakt war. Und das war ja, seitdem er da auch zurückgetreten ist von der Saison. Deswegen finde ich das auch von David Kubacki eigentlich so, so menschlich. Und ich weiß nicht, ob es wirklich jeder Sportler machen würde, ne? Also man sagt es immer, na klar, fährt er zur Frau, würden es wirklich alle so machen? Weiß ich nicht. Also, aber vom Lanisek, also ich glaube, es hat auch wirklich keiner mitgerechnet, dass ausgerechnet auch er das Ding mit da hochnimmt und einfach auch sagt, ich wäre hier nie Dritter geworden, wenn der David Kubacki weitergesprungen wäre. Also ganz, ganz große Geste. Und dass er, man hat auch gesehen, wie emotional ihn das mitnimmt, auch in den Interviews. Aber der Luis hat mir mal gesagt, dass auch, er ist selber jung Papa geworden, also er weiß auch, was das bedeutet einfach, wenn es der Familie nicht gut geht.
Ja, also es ist genau diese menschliche Komponente halt, dass er einerseits weiß, in was für einer Situation sich sein Kontrahent oder in dem Fall kann man ja auch sagen Kollege befindet, dass er selber auch gut genug weiß, dass es eben Wichtigeres gibt als diesen sportlichen Wettkampf und gleichzeitig dann eben auch noch einzuordnen weiß, was ihn jetzt auf dieses Podium irgendwo gebracht hat, so. Und deswegen, ich hatte schon, als die ersten Siegerehrungen liefen, hatte ich schon gesehen, dass er da irgendwas in der Hand hatte. Und ich habe mich gefragt, was hat er denn jetzt vor irgendwie? Und dann, als die Siegerehrung dann anfing, die eigentlich für den Weltcup, merke ich dann, okay, er holt irgendwas aus so einer Tüte und nimmt es mit aufs Podium. Und aber dann habe ich eigentlich erst gesehen, als er das Ding dann hochgerissen hat, was es eigentlich war, so. Und ja, irgendwie, da musste ich auch erstmal echt schlucken, weil das so unerwartet kam, aber gleichzeitig war es einfach so eine schöne Geste und zeigt einfach, was das für ein toller Charakter ist, der Jabba, wie er ja so schön genannt wird, der Frosch zeigt echte Gefühle auf dem Podium.
Genau. Also, dann der Frosch und auch David Kubacki bekommen hier die letzte Auszeichnung dieser langen Saison. Liebe Leute, ich wäre durch. Uli, du hast, glaube ich, noch was auf dem Herzen, oder?
Ja, vor allem, man sieht auch, er hat sich ja wirklich Gedanken gemacht. Das macht man ja jetzt nicht nebenbei, da ich mal so eine Papi-Figur. Also er muss
Voll.
sich, denke ich, schon auch ein bisschen vorher Gedanken gemacht haben, vor dem Plan zum Wochenende. Ich meine, man hätte auch immer noch eine Startnummer mit den Namen, das haben ja auch schon viele gemacht hier. Man kennt das ja auch mit Trikot. Wäre auch irgendwo schön gewesen, aber das war irgendwie nochmal, einfach mal was, also nochmal wirklich drüber nachgedacht, was kann ich machen und wie kann ich das symbolisieren, nicht vielleicht nur mit einer Stadtnummer, die ich hochhebe oder mit einer polnischen Fahne oder was weiß ich. Also ich finde die Idee, wie er das auch gemacht hat, also wirklich super.
Habe ich so auch noch nicht gesehen, bin ich ehrlich. Und ich schaue auch berufsbedingt und hobbybedingt sehr, sehr viel Sport. Ja. Gut, habt ihr noch was auf dem Herzen, ihr Lieben? Ansonsten können wir, glaube ich, das letzte Wochenende der Saison zumachen.
Amen.
Amen. Wunderbar. Dann vielen, vielen lieben Dank, Uli, dass du auch heute wieder mit dabei warst, auch für die gesamte Saison. Herzlichen Dank. Und Luis, auch dir. Vielen lieben Dank, wie immer, für die Eindrücke aus Planitzer. Gut, eine Folge haben wir noch. Dann machen auch wir bei der Flugshow die Saison zu und gehen in die wohlverdiente Sommerpause. Es wird noch einen Rückblick geben auf die Saison bei den Herren. Auf die der Damen haben wir schon zurückgeblickt. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Findet ihr ganz normal in unserem Podcatcher. Und jo, dann machen wir zu für heute. Vielen Dank euch und euch da draußen natürlich, wie immer für den coolen Input. Danke für die Inputs für die ganze Saison. Hat wie immer Spaß gemacht und jetzt halte ich die Klappe. Fliegt's, soweit's geht.